Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Hannover 96 gewinnt im Montagsspiel mit 2:1 gegen den VfL Bochum und beendet die Serie von 2 Pflichtspiel-Niederlagen. Aktuell Platz 2 in der zweiten Liga und mit dem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden wartet am kommenden Sonntag eine nicht ganz unwichtige Partie auf die Roten. All das besprechen wir heute hier bei Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de und ich begrüße heute seit langer Zeit endlich mal wieder mit dabei und es ist mir eine große Freude, Jan Rode. Hallo Jan.
Hallo Tobi, vielen Dank.
Außerdem mit dabei, auch natürlich große Freude, Lutze.
Ja, hallo zusammen.
Und auch das ist mir eine Freude, Tobias Krause von TheWalkingRed.de. Moin.
Moin, moin.
Wir sind komplett und Jan, es wurde mal wieder Zeit, dass du bei Hannover lieb vorbeischaust und das Ganze hat natürlich auch sowas wie einen Anlass. Also der Anlass ist natürlich immer, dass wir über Fußball sprechen wollen, aber am Montag bin ich über eine Konversation von dir und Ed der Vobert bei Twitter gestolpert und die ging folgendermaßen. Du hast geschrieben, war alles abzusehen. Qualität setzt sich am Ende durch. Hashtag Hannover 96 Bochum. Und der Vorbart meinte dann, deinen Optimismus möchte ich haben, musst du mir mal beibringen. Deine Antwort war, kann ich gerne mal wieder bei Hannover liebt erläutern. Und da sind wir jetzt. So schnell geht das.
Ja, super, ne? Wie schnell das in den sogenannten sozialen Medien geht und wie man sich als, wie nenne ich das immer gerne, mediale Rampensau doch immer wieder ins Spiel bringen kann, ohne ins Dschungelcamp zu müssen.
Das ist ja sowas wie das Dschungelcamp hier.
Nur ja, ohne Prüfung. Aber ich gehe danach nicht in Insolvenz.
Okay, das beruhigt mich. Du willst uns heute von deinem Optimismus erzählen und ich finde das gut, weil Pessimismus haben wir rund um Hannover 96 aktuell gar nicht so ganz wenig. Und ich würde sagen, wir sprechen erstmal ganz in Ruhe über das Bochum-Spiel und danach werfen wir dann ein Blick auf die große Gesamtlage, in der du uns dann erklärst, warum du denkst, dass wir doch noch locker aufsteigen. Ist das richtig?
Ja, ich versuche das. Oder ja? Ich versuche auch, allen Zweiflern da draußen ein bisschen Mut zu machen, dass man nicht in den ersten 45 Minuten die Flinte ins Korn wirft.
Die große Mutmach-Sendung. Ach schön, das wird großartig. 96 hat gewonnen.
Ja, Moment.
Was denn, Tobi?
Das wird ja nicht dann automatisch, nur weil der Jan hier Mut machen möchte, wird es ja nicht automatisch auch eine Mutmach-Sendung.
Ja, aber wir versuchen es zumindest.
Dann warten wir doch erstmal ab.
Wir versuchen es zumindest. Aber ihr habt schon gemerkt, in welche Richtung das gehen wird. Tobi scheint das nicht ganz so zu teilen. Aber mal gucken, was da am Ende bei rauskommt. Vielleicht kann der eine den anderen ja tatsächlich überzeugen. Oder wir haben einfach nur so ein gutes Gespräch drüber. 2-1 gegen Bochum gewonnen. Lockeres Ding, easy nach Hause gefahren. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter im Thema. Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Wir werfen als erstes einen Blick auf die Aufstellung. Lutze, Arthur Sobek durfte von Anfang an ran und dafür musste Karaman auf die Bank im Vergleich zum Frankfurt-Spiel. Sonst alles beim Alten geblieben. Nach der Leistung gegen Frankfurt kann man das insgesamt verstehen oder hast du andere Pläne gehabt?
Nein, also andere Pläne. Es ist ja immer die Sache, im Sturm haben wir ja wirklich ja einen reichhaltigen Fundus an Spielern. Also Harnik ist klar, der ist gesetzt, aber ansonsten so der zweite Stürmerplatz, sage ich jetzt mal, hat sich im Moment noch keiner so richtig wahrscheinlich festgespielt, sage ich jetzt mal. Deswegen wird da mal so ein bisschen probiert und jetzt hat halt Arthur mal die Chance gekriegt. Also im ersten Moment kann man das sicherlich mal machen. Ich gehe mal davon aus, dass dann in den Trainingseinheiten auch entsprechend was dafür spricht, dass er das so machen will. Also erstmal kann man das sicherlich mal verstehen, dass auch mal Arthur Sobich dann mal wieder eine Chance bekommt von Anfang an.
Tobi, hast du das auch verstanden?
Also Arthur kann man natürlich immer eine Chance geben. Ich mag ihn als Spielertyp. Ich mag auch seine Art zu spielen, wenn er denn dann in Erscheinung tritt. Das war jetzt gegen Bochum nicht so, aber das ist ein anderes Thema. Erstmal grundsätzlich habe ich kein Problem damit, wenn Arthur von Anfang an spielt. Also das kann ich immer nachvollziehen.
Gut. Angefangen haben sie, fand ich, ganz charmant. Das so die ersten 3, 4, vielleicht auch 7 Minuten sah das echt nach gutem Fußball aus. Dann wurde es aber deutlich schlechter. Ich erinnere mich da an eine Chance von Stiepermann, der an die Latte geschossen hat von Bochum. Und es sah irgendwie insgesamt nicht so gut aus und wurde dann auch tatsächlich, ich glaube, in der 16. Minute von Wurz direkt bestraft, als man ein Gegentor gekriegt hat, Jan. Und ich nenne das jetzt mal ein perfektes Beispiel für das, was nach hinten falsch läuft bei 96.
Ja, genau, weil man gerade in den ersten Minuten sehr hoch gestanden hat und das ein ziemlich billig herausgespielter Konter war und Schauner dann im 1:1 leider auch den kürzeren gezogen hat.
Ja, ausnahmsweise hat er mal nicht gehalten.
Ja, also Philipp Schauner, es ist für mich persönlich nochmal so ein ganz eigenes Thema und da konnte er jetzt aber wirklich nichts machen.
Auf jeden Fall fiel dann das 1:0 für Bochum und ich war irgendwie, ich weiß nicht, Tobi, der Pass von Bochum kam aus der eigenen Hälfte, wir standen so weit offen, ich glaube zum Moment des Abspiels stand Sané als letzter Mann auf gleicher Höhe mit dem Bochumer, weiß nicht, 3, 4, vielleicht auch 8 Meter in der eigenen Hälfte und war dann halt nicht schnell genug oder nicht gedankenschnell genug und bis der sich umgedreht hatte,
genau, mit dem Rücken zum Tor, der andere geht aufs Tor zu, da ziehst du immer den kürzeren. Aber das ist ja die Art, wie wir verteidigen. Also das ist jetzt ja nichts besonders Auffälliges oder in dem Spiel nur stattfindendes, sondern so verteidigt 96 ja. So haben sie die Spiele davor auch verteidigt. Ich finde, dass sie in der Hinrunde das ein bisschen wieder... die Saison fing ja auch so an, ne, dass man so hoch verteidigt haben, dass wir fast an der Mittellinie schon den Gegner erwartet haben. Das hat sich dann ein bisschen relativiert im Verlauf der Hinrunde. Und ich finde, dass sich seit dem Lautern-Spiel das genau wieder zeigt, dass wir viel zu hoch stehen mit Außen- und Innenverteidigern und immer wieder in so blöde Konter laufen. Das war bisher in jedem Spiel so. Lautern hatte dadurch Chancen, Fürth hat dadurch Tore gemacht, Frankfurt hat dadurch Lattenschüsse und Tore gemacht und Bochum hat dadurch auch ein Tor gemacht. Und da sehe ich halt ein großes Problem darin, dass die Art zu verteidigen wieder etwas offensiver geworden ist, ob jetzt gewollt oder von den Spielern umgesetzt, das weiß ich natürlich nicht. Und das macht mir tatsächlich Sorgen, weil wir immer wieder in solche Konter laufen und die Gegner die Dinger dann auch mal reinmachen.
Fandst du, dass man es gegen Bochum dann nach dem Gegentor besser im Griff hatte?
Ja, man hatte Bochum grundsätzlich besser im Griff, ja auch davor. Also Bochum hat mir auch nicht besonders gut gefallen in diesem Spiel. 96 brauchte keine gute Leistung, um Bochum relativ in Schach zu halten. Also Bochum war immer mal wieder gefährlich, immer dann, wenn es schnell ging, aber sie kam halt nicht immer wieder dazu, dass es schnell gehen kann. Und das ist halt, wenn eine Mannschaft das schafft, den Ball zu erobern, schnell zu spielen, dieses System, was wir unter Mirko Slomka gespielt haben, wenn das gegen uns gespielt wird jetzt, dann hat 96 da kein Mittel gegen.
Dann hat aber kaum eine Mannschaft ein Mittel dagegen. Also selbst, wir werden es jetzt irgendwann wieder sehen in der Champions League, da wird es irgendeine Mannschaft geben, die wieder hoch verteidigt, dann kannst du dir genauso ein Tor fangen.
Du kannst dir immer so ein Tor fangen, das ist natürlich richtig. Nur wir fangen uns ja nicht nur den einen oder den anderen Angriff, sondern bei uns laufen es dann gleich 5 bis 10 Angriffe, die auf das Tor laufen deswegen. Und das finde ich zu viel. Also mir gefällt die Art des Verteidigens nicht. Wenn wir wissen, dass unsere Spieler nicht schnell genug sind, ob jetzt handlungsschnell oder von der Grundschnelligkeit her, dann dürfen wir so nicht verteidigen. Oder? Ja. Müssen so dominant spielen, dass wir den Ball nicht verlieren.
Ja, oder ein Tor mehr schießen.
Ja, das machen wir momentan halt auch nicht. Wobei, gegen Bochum schon, aber ja, wie ist da ja auch die Frage. Ja.
Gegen Bochum haben wir es dann tatsächlich auch gemacht. Wir haben das 1-1 gemacht. Lutze, du warst im Stadion und hast dir den Allerwertesten abgefroren.
Warst du schon Pipi machen? Es war zwar irgendwie von den Temperaturen, von den Graden gar nicht so kalt, aber irgendwie gefühlt war es ziemlich kalt. Ich hatte auch diesmal eine Decke dabei, muss ich dazu sagen. Es war auch echt Gold wert. Und die erste Halbzeit war wirklich grauselig, muss ich wirklich sagen. Und kurz vor Ende kam dann ja die super Aktion, muss ich mal sagen, von Sarah Renn, der ja dann irgendwann nach links gewechselt ist, von rechts nach links und hat dann ist dann über die linke Seite gegangen und spielt den Ball in die Mitte rein. Solche Aktionen, sage ich mal, die fehlten halt, dass da einer mal über die Seite irgendwie durchgeht und so reinspielt und Harnik macht dann halt in ja Stürmermanier, wie man sich das vorstellt, rein. Wenn wir Harnik nicht hätten, dann sähe es ganz zappenduster aus.
ohne Harnik Panik. Und da haben wir auch direkt in den Namen der Sendung. Ich glaube, dabei darf es bleiben. Erstens super gemacht von ihm. Also der Ball ist noch kurz vor ihm aufgehoppelt. Der Boden war ja irgendwas zwischen Katastrophe und Volldesaster. Ja. Aber er hat ihn dann trotzdem souverän über die Linie oder ins Tor gebracht. Jan Harnik, 11 Tore in den letzten 10 Tore in den letzten 11 Pflichtspielen oder war es andersrum? Ich glaube, 10 Tore in den letzten 11 Pflichtspielen oder 11 in den letzten 12 oder so. Also auf jeden Fall Wahnsinnswerte. Der Typ ist komplett unersetzbar.
Ja, stimme ich vollkommen zu. Ich habe mich damals auch gefreut, als er verpflichtet wurde. Ich hatte Harnik auch immer in meinen Kicker-Mannschaften, als wir noch in der Bundesliga gespielt haben. Und du musstest immer nur die Halbserie rausfinden, in der Harnik nicht performt hat. Und bei uns, so scheint es zumindest, wenn er verletzungsfrei bleibt, scheint es ja so, dass er das mal über eine ganze Saison bringen kann. Und Martin Harnik hat schon bewiesen, dass er in extrem wichtigen Spielen zu extrem wichtigen und günstigen Zeitpunkten für uns fast aus dem Nichts die Tore macht. Wenn man dann nochmal genauer hinschaut, sind die wie in dem Fall von Noah auch dann gut vorbereitet und herausgespielt gewesen.
Ja, ich möchte Noah an der Stelle auch wirklich loben. Tobi, wolltest du auch gerade sagen?
Ja, also herausgespielt ist natürlich relativ. Also das war eine gute Einzelleistung von Noah, das stimmt schon, aber da sind wir eigentlich bei dem Punkt, der mir auch Sorgen macht neben der Defensive. Jan hat es gerade angesprochen, oder auch ihr beide habt es angesprochen, Harnik ist unersetzlich. Oder auch dieses schöne Wortspiel mit der Panik. Er hat jetzt ja auch schon ein paar Spiele gefehlt, weil was ist denn, wenn er sich verletzt? Das Problem ist, dass wir neben oder hinter Harnik momentan eine große Lücke haben. Wir haben in der Hinrunde unsere Offensive als das Prunkstück erlebt, ja, die sich Chance um Chance herausspielt und die Tore dann auch macht und dann doch dieses Tor mehr als der Gegner schießt in der Regel und wir uns deswegen um das Defensivspiel auch weniger Sorgen machen mussten. Jetzt empfinde ich es halt ein bisschen anders. Martin Harnik funktioniert noch, trifft aber auch nicht jeden, wie wir beim Elfmeter gesehen haben. Und was passiert denn, wenn er plötzlich nicht mehr trifft? Felix Klaus ist völlig außer Form. Zumindest gemessen an der Hinrunde. Er zeigt jetzt wieder das Gesicht, was wir aus der letzten Saison schon von ihm kennen. Noah, okay, ja, der bereitet seine Tore sicher vor, arbeitet aber sehr wenig bis gar nicht nach hinten. Und wen haben wir denn noch im Sturm? Sobich war völlig wirkungslos und unsichtbar im Spiel gegen Bochum. Und so viel besser war es in den ersten Spielen von Karaman und Füllkrug auch nicht. Sodass, wenn Harnik mal nicht mehr trifft, wir in der Tat ein großes Problem haben. Und eben dieses spielerische, das Herausspielen von Chancen sehe ich momentan leider überhaupt nicht, sondern ich sehe gute Einzelleistungen, aber ich sehe kein Konzept, dass man sagen kann, aha, die Mannschaft hat einen Plan, die Mannschaft versucht über die Flügel, versucht durch die Mitte, versucht so oder so, das kann ich überhaupt nicht erkennen, sondern es sind Einzelleistungen, die dann zu den Toren führen und ich bin nicht sicher, ob das ausreicht, ob man sich da die ganze Zeit bis Mai drauf verlassen kann.
Nein, sicher nicht. Also 96 muss sich vor allem spielerisch und defensiv verbessern. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber jetzt setze ich mal als Historiker auch die entsprechende Brille auf. Wann hat 96 denn jemals, sagen wir mal in den letzten 10, 15 Jahren, das Spiel gemacht und sah darin gut aus?
Selbst in 2001, 2002.
Das ist schon verjährt. Also das ist auch eine Jahrhundertmannschaft.
15 Jahre sind wir noch gerade drin.
Ja, aber eine Jahrhundertmannschaft. Also das bin ich überzeugt, das triffst du einmal in 100 Jahren. Und da müssen wir einfach mal auf die Gesamtheit gucken. Natürlich spielerisch muss es besser werden und ich habe in der ersten Halbzeit auch geflucht, weil fast jeder Zweikampf wurde halbherzig geführt, so nach dem Motto, ja, ich gewinne jetzt irgendwie den Ball, aber mir ist egal, wo der Mitspieler steht und ob daraus sich ein Angriff entwickeln kann und im Zweifelsfall köpfe ich den mal nach vorne oder ich bolze den nach vorne. Das ist keine Spielkultur. Was ich aber meinte bei dem Ausgleich, hat man mal gesehen, welches Potenzial gerade auf dem Flügel herrscht, wenn Prip und Noah und wer auch immer irgendwie zusammenspielen und dann planmäßig die Flanke irgendwie kommt. Und dann steht halt auch Martin Harnik da und drückt ihn über die Linie.
Da hast du völlig recht. Die Frage ist halt nur, woran liegt es, dass diese spielerische Kultur momentan nicht da ist oder zu selten da ist, das Potenzial nicht immer abgerufen wird. Ich denke, wir sind uns einig, von der Qualität des Kaders müsste das eigentlich deutlich besser aussehen. Und da müsstest du im Prinzip diese Dominanz, die wir klar zugegebenermaßen auch in den letzten 10, 15 Jahren nicht gesehen haben, war aber auch eine andere Situation. Die müsstest du halt eigentlich in dieser Saison sehen, weil du hast zusammen mit dem VfB Stuttgart mit Sicherheit den besten Kader, auch deutlich besser als Eintracht Braunschweig oder Union Berlin. Und du bringst es aber irgendwie die ganze Saison über nicht ordentlich auf den Platz. Und dann kann man natürlich am Anfang sagen, okay, die Mannschaft muss sich erst finden, dann hast du 10 Spiele rum, ja, jetzt muss es aber langsam besser werden, dann hast du 17 Spiele rum, hast du gerade in Stuttgart super gewonnen, freust du dich, hast du in Sandhausen, na gut, der ist unentschieden, das tut nicht weiter weh, und kommst jetzt aus der Winterpause und hast 3 Spiele, die dich doch so ein bisschen ratlos zurücklassen. Du hast zwar 2 gewonnen, aber das in Fürth, klar, unglückliche Schiedsrichterentscheidungen waren auch mit dabei, oder also unglücklich, einfach falsche Entscheidungen waren dabei. Aber wie gesagt, mir fehlt das, dieses Konzept, dass man sagen kann, Daniel Stendel hat einen Plan mit dieser Mannschaft und diese Mannschaft folgt diesem Plan und setzt das um. Das kann mal klappen, kann mal nicht klappen, aber mir wäre halt wichtig, ich sehe wenigstens diesen Plan. Und den sehe ich nicht, aber du hast recht, Potenzial ist unendlich da. Da bin ich ja auch ganz bei dir.
Ja, ich glaube einfach, was es schwierig macht, ist einmal, dass es jetzt Phrasenschwein ist, das Vorhandensein des Gegners. Und ich glaube, dass 96 schon versucht, immer in den ersten 15 bis 20 Minuten die Gegner durch ein hohes Pressing extrem unter Druck zu setzen, auch ein frühes Tor zu machen, weil wir dann, siehe erstes Saisonspiel in Kaiserslautern, unsere Stärken herrlich ausspielen können. Wenn das natürlich schief geht und wir in Rückstand geraten, dann sieht es immer mau aus, weil wir uns dann eigentlich mühsam ins Spiel zurückkämpfen müssen. Aber Blick in die Statistik zeigt, wir sind mit Abstand die Truppe, die irgendwie die meisten Pferdestärken in der zweiten Halbzeit irgendwie aufs Tableau bringt. 25 Tore allein in der zweiten Halbzeit. Wir haben 10 in der ersten Halbzeit geschossen.
Aber findest du nicht auch, also das super, da hast du völlig recht. Und ich war auch in der Hinrunde nie bange, egal wie es zur Halbzeit stand, weil genau das nämlich war. Wir waren die Mannschaft der zweiten Halbzeit, der späten Tore. Siehst du das denn immer noch? Also ich habe das Gefühl, da ist auch körperlich nicht mehr so viel da wie in der Hinrunde.
Ja, ich glaube schon, dass wir dann mit der Bank und mit dem Kader, den wir haben, da irgendwie noch Spieler aufs Feld werfen können, die den Unterschied machen.
Und warum machen wir das nicht? Warum wechseln wir erst in der 77.
Ja, du, da bist du näher dran in der
Mix. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
Kannst du gerne mal nachfragen.
Also Jungs, ihr seid echt großartig. Ich bin kurzfristig, dachte ich mir, lasse ich euch einfach eine Stunde
eingeschlafen.
Stunde reden und dann schneide ich zwischendurch noch ein paar Trailer durch und dann ist das Thema erledigt. Nein, ihr seid schon voll eingestiegen in diese was läuft eigentlich grundsätzlich falsch und grundsätzlich richtig. Und da waren noch viele gute Punkte dabei, die wir vielleicht gleich einfach nochmal aufgreifen. Aber ich will noch ganz kurz dieses Bochum-Spiel zu Ende bringen und von Lutzes kalten Füßen hören. Nein, so schlimm war es hoffentlich nicht. Lutze, kann man sagen, dass die zweite Halbzeit besser als die erste war? So rein spielerisch, nicht von dem, was passiert ist mit den Ergebnissen.
Ja, ich bin ja immer so hin und her gerissen. Also das eine ist ja irgendwie, wenn man im Stadion ist, dann hat man so den Eindruck gehabt, dass die zweite Halbzeit schon besser war. Ja, dass zumindestens die Endphase wollen wir mal ein bisschen außen vor lassen. Also die Endphase war auch so ein bisschen, muss ich sagen, ja, da hat man eigentlich, hätte es jeden Moment einschlagen müssen. Da sind so viele, ja, Aktionen gewesen, wo man dann, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ob man nicht mehr konnte oder da hatte ich auch zum Beispiel den Eindruck, der Harnik ist eigentlich der Einzige, der irgendwie mal ein bisschen intelligent mit Spielintelligenz irgendwie umgeht und da den Ball mal so ein bisschen hält, versucht einen Konter einzuleiten. Die anderen, die hauen den Ball entweder einfach nach vorne oder anstatt an der Eckfahne zu gehen und so kurz vor Ende und da dann mal einfach ein bisschen Zeit runterzunehmen, wird der Ball dann wieder vertändelt oder was und es geht wieder in die andere Richtung, der Abwurf da auf Pripp von Schauner kurz am Ende, also es hat eigentlich nicht viel gefehlt, dass da das 2:2 fällt. Aber gut, die Endphase übertüncht vielleicht auch wieder so ein bisschen was. Grundsätzlich glaube ich schon, dass wir in der zweiten Halbzeit eigentlich besser drin waren wie in der ersten und da scheint ja dann auch so zu sein, dass dann der Trainer in der Halbzeit doch irgendwas dann immer noch erreicht, dass die Mannschaft dann ja doch es umsetzt. Ich frage mich halt, ja, warum kann man das nicht mal 90 Minuten irgendwie machen? Warum dauert es dann 45 Minuten, bis man dann sich erst einstellt auf den Gegner? Also das.
Ja, solange es 0-0 steht, ist das ja nicht schlimm.
Das ist richtig, aber wir haben ja 0-1 hinten gelegen und danach, sage ich mal.
War es am schlimmsten?
kam gar nichts mehr. Also das muss man ganz einfach so sagen. Da war nichts. Da war aber auch gar nichts zu sehen. Und dass wir dann kurz vor der Pause das 1-1 machen, das war gut, dass es so kam. Aber es war bis dato wirklich grauselig. Das muss man einfach mal so sagen.
Also ich hatte auch nicht mehr damit gerechnet, dass noch ein Tor fällt vor der Halbzeit. Es ist ja gefallen. Und in der zweiten Halbzeit war es dann die 63. Minute. Und ich glaube, es war Saren Renbahse, ihr hattet es vorhin schon angesprochen, der durchgegangen war und dann den Ball irgendwie zu Pripp, da ist er so hingeflippert, der Ball, und Pripp wurde umgetreten. Elfmeter oder kein Elfmeter, Jan?
Umgetreten.
Umgetreten, ja.
Angetreten.
Also, angetreten.
Von Herrn Merkel.
Im Originalbild gar nicht so gesehen. Ich habe nur auf den Schiedsrichter geachtet und mich dann gefreut, dass der Arm irgendwie rausging und auch den Punkt zeigt. In der Wiederholung hat man dann gesehen, der Eddie ist schon sehr leicht gefallen.
Aber er wurde berührt, oder?
Ja, er wurde berührt und dann ist die Frage, weißt du, mein Zweijähriger, ja klar, der fällt, ne, wenn er hier irgendwie über die Teppichkante läuft, ne, aber ein gestandener Profi, ich weiß ja nicht.
Solange du deinen Zweijährigen nicht
umgerätst, er fiel ja auch mit Verzögerung.
Ja, das also, kommt noch erschwerend hinzu.
Hey, das war für mich gelbe Karte Pripp, also echt.
Nein. Doch. Er wurde doch, also.
Aber bitte, du wirst immer berührt irgendwo, irgendwann, irgendwie. Wenn du jedes Mal fällst, dann hast du jede 10 Sekunden einen Freistoß. Ich bitte dich.
Aber Tobi, du kennst das doch. Wir beide gehen am Maschee lang. Ich lasse mich einen Schritt zurückfallen und dann trete ich dir ganz leicht unten gegen deinen Knöchel.
Aber so war es ja nicht.
Naja,
wenn du das machst, dann falle ich.
Ja, genau. Und ich wahrscheinlich auch.
Ja, ich sag nur, also das aber so war es ja leider nicht.
Naja,
für mich war das kein Elfmeter, wirklich nicht.
Kein Elfmeter. Gut. Er hat ihn aber gegeben.
Aber egal. Ja. Wir haben so viel nicht bekommen.
Ja, ich wollte nicht bekommen. Ich will da jetzt auch nicht weinen deswegen, also um Gottes Willen. Karaman. Harnik. Ohne Harnik, Panik. Macht ihn rein. Und zwar relativ locker und wir waren alle ganz froh, dass Sané nicht geschossen hat, aber das ist eine andere Geschichte. Und es gab dann tatsächlich noch einen Elfmeter. Das fand ich war aber eigentlich schon dann eher ein Foul an Saren Renbahse, Tobi, oder?
Schon eher ein Foul, ja.
Also auch keins.
Finde ich genauso, schon eher ein Foul. Ja.
Ihr habt das extra vorsichtig formuliert, aber du wolltest eigentlich sagen, auch keins.
Also, ich war vielleicht noch auch so ein bisschen in dem Eindruck des ersten Elfmeters, den ich wirklich, also Bochum gegenüber schon fast frech fand. Und hätte den dann auch nicht gegeben. Wenn ohne den Eindruck des ersten Elfmeters, glaube ich, kann man den zweiten geben.
Okay. Möchtet ihr
im Endeffekt haben wir ja nur einen gemacht, von daher ist es ja auch egal.
Ich fand, ne? Das war Fair Play.
Also einen kannst du geben und einen haben wir gemacht. Also alles gut, was man WR diskutieren kann, ist, ob Bochum nicht auch einen Elfmeter hätte kriegen müssen.
Da wollte ich gerade zukommen. Ich habe
gesehen, bevor wir das machen, wie Sané einen netten Kommentar dem Cheftrainer entgegengerufen hat, nachdem Harnik verschossen hat.
Was hat er gerufen?
Das weiß ich natürlich nicht, aber er hat gerufen. Ja, ich weiß nicht.
Okay, dann Kreativität, freien Lauf. Wir freuen uns über Zuschriften auf unserem Twitter-Account @HannoverLiebtMSR, wobei das E von Hannover weggelassen wird. Und falls jemand eine Idee hat, was er da gerufen haben könnte, Feuer frei. Also, Lutze hat gesagt, Elfmeter für Bochum. Hätte es wie viel geben können, Lutze?
Ja, also einen zumindest, das habe sogar ich gesehen auf meiner Westtribüne, dass Sané da die Hand genommen hat. Also ganz ehrlich, und ich habe es jetzt im Fernsehen auch noch mal ein bisschen genauer gesehen, die Hand ist auch deutlich weg vom Körper, also das ist für mich ein Elfmeter. Aber wie gesagt, es ist gut, dass wir auch mal Glück haben, sollte ja, man nur nicht ganz... Nur nicht ganz vergessen bei der Beurteilung, dass wir diesmal auch mal wirklich Glück gehabt haben.
Jan sagt, der Stieler hatte noch was gut zu machen. Ich glaube, das
fand er so. Ja, das stimmt.
Das stimmt natürlich. Da würde ich nicht widersprechen.
So, und wir uns stehen noch 6, 7, 11 Meter irgendwie zu in der Saison.
So viele gleich.
Ja, doch.
Doch, das kommt
also wenn ich, ne, Tobi?
So viele Unberechtigte.
Nee, die wir nicht gekriegt haben.
Nein, ich meine, die uns noch zustehen.
6, 7 haben wir nicht bekommen.
Sie auch so.
Und die
drei allein schon Klaus. Ja, allein schon Felix Klaus in der Hinterhand.
Ja, aber gut, Klaus kriegt nie einen. Klaus kriegt aus Prinzip keinen.
Ja, das geht ja nicht.
Nein, das ist ja auch richtig, dass das nicht geht. Aber wenn Klaus keinen kriegt, wundert sich keiner. Also ich zumindest nicht.
Jungs. Wobei dieses Jahr fällt er ja wirklich nicht einfach so, ne, angepustet, sondern der.
Das ist eher Füllkrug, aber ist das stabiler. Ist auch noch eine andere Geschichte. Sprechen wir gleich noch zu Ende über das Bochum-Spiel und dann feuerfrei auf die Wem geht's eigentlich wie Debatte.
Wild Thing, die Rugby Europe Championship, live auf meinsportradio.de.
Deutschland gegen Rumänien. Am 11. Februar ab 13.15 Uhr live aus Offenbach.
Du willst noch Tickets gewinnen? Dann nimm noch schnell an unserem Gewinnspiel teil und sichere dir zwei Tickets.
Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, Elfmeter gab es auf allen Seiten. Es hätte für Bochum vielleicht 2 geben können, für uns 1 bis 2 weniger. Aber gut, ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Lutze, können wir festhalten? Kämpfen können sie, spielerisch war das mal wieder nix.
Ja, das kann man so sagen. Also der Einsatz, finde ich, hat gestimmt. Die haben am Ende, ich glaube auch, was man jetzt vielleicht mal sagen muss, also ich muss wirklich sagen, der Platz war wirklich vielleicht auch nicht so geeignet, um da großen Kombinationsfußball zu spielen. Das muss man wirklich mal sagen. Der sah schon wirklich ziemlich ramponiert aus. Und die Jungs hatten ja jetzt auch innerhalb kürzester Zeit 4 Spiele. Also ich denke mal, das war jetzt schon dann auch ein Programm, was ein bisschen geschlaucht hat. Aber gekämpft haben sie alle und ja, ich sag mal so, jetzt gucken wir nach vorne und das Positive ist ja, wir sind Zweiter und der Zweite reicht ja zum Aufstieg.
Das ist vollkommen richtig, Gott sei Dank. Der wird bestimmt auch bald eine Relegation spielen oder so, wenn die sich da oben noch weiter einmauern. Aber ihr habt es vorhin schon angesprochen, die Geschichte mit den Wechseln. Wir haben gewechselt in der 83. Minute Karaman für Sagenrenn und in der 86. Füllkrug für Sobirk. Doppelfrage, Jan, warum ist Klaus drauf geblieben und warum hat er erst so spät gewechselt?
Beides mal, keine Ahnung. Also ich bin ja auch ein Freund von frühen Wechseln und Impulse zu geben. Ich habe es, glaube ich, hier in der Sendung auch schon mal gesagt. Der absolute Mega-Wechsel war ja damals in Stuttgart Jan Schlaudraff beim Stand von 0-2 und wir segeln locker 3-2 nach Hause. So, warum Daniel Stende das nicht macht, keine Ahnung. Was mich persönlich sehr betrübt hat nach dieser herzergreifenden Ricklingen-Home-Story mit Niklas Füllkrug, dass der Junge einfach keine Spielpraxis bekommt.
Ja, warum kriegt er das denn nicht an?
Keine Ahnung, weil Martin Harnik gesetzt ist, ja.
Ohne Frage.
Und weil Niklas Füllkrug dann scheinbar taktisch nicht so flexibel zu sein scheint oder technisch so beschlagen, dass er auch auf einer anderen Position spielen kann. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es anders geplant war, ne? Dass der Harnik Backup für Füllkrug ist. Und jetzt ist es ja eigentlich umgekehrt.
Du, echt? Glaubst du, dass es so geplant war? Also vorgestellt wurden sie am gleichen Tag. Da erinnern wir uns ja alle gerne dran an die durchaus witzige Aktion von Hannover 96.
Ich dachte, du verarschst mich. Ich muss das nochmal erzählen. Ich war auf dem Weg in Urlaub und als du dann sagtest, der Harnik, ich dachte, du hast mir eine Fotomontage geschickt. Ja, ich dachte, der Tobi schickt mir eine WhatsApp mit dem Bild von Harnik, dann sage ich ja, sehr witzig, habe ich ihm geantwortet. Ja, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ja, und jetzt schießt er uns zum Aufstieg mit Niklas Füllkrug. Ja.
Das war wirklich großartig. Einen haben wir noch oder irgendwie so hatten sie es formuliert.
Ja, du denkst natürlich von der Kaderplanung, ja, jetzt hier der teuerste Transfer, der muss irgendwie spielen. Ne? Früher hätten die sich eine Stammplatzgarantie in den Vertrag schreiben lassen, wenn sie irgendwie aus Italien oder sonst wo an den Maschsee gewechselt wären. Ja, und jetzt ist es, wie gesagt, genau umgekehrt. Und der Harnik ist das Zugpferd.
Ja, aber ich glaube nicht, dass der so geplant war, dass die beiden auf einer Position spielen sollen. Harnik ist dann doch noch ein anderer Spielertyp als der Niklas Füllkrug, weil ich Harnik würde ich als deutlich flexibler auch sehen und gar nicht so als dieser Mann wirklich in der Box in der Mitte, wo ich den Füllkrug aber eher sehe. Und auf dem Flügel halte ich Füllkrug für ungeeignet, aber Harnik könnte das auch. Also für mich ist eher so, Harnik hinter Füllkrug wäre ideal. So Harnik als falsche Neun auch mal mit der Freiheit nach links, nach rechts auszuweichen und vorne drin wartet der Niklas auf die Bälle. Ich glaube, das könnte funktionieren.
Na gut, dafür hat aber Felix Klaus über weite Teile der Saison dann zu gut gespielt, als dass du ihn jetzt rauslassen könntest.
Klar, aber du hast ja dann immer noch, also in dem Fall hättest du jetzt Arthur rauslassen können oder du könntest Karaman rauslassen, wenn dann Arthur nicht spielt, sondern der Kenan. Also ich, für mich ist ein Platz in der Mannschaft für Niklas Füllkrug und er hat ja auch schon wichtige Tore gemacht, ja. Der spielt halt wirklich viel zu wenig. Was das Problem ist, da kriegt er mal das eine Spiel über 90 Minuten, das sieht dann nicht so sonderlich gut aus und ist sofort wieder draußen. Das ist ein Gift natürlich für ein Selbstbewusstsein oder sonst irgendwas. Wie soll er überhaupt in Form kommen, wenn er jede Sache, die nicht 100% läuft oder selbst wenn er Tore macht, Ende der Hinrunde, wird eingewechselt, trifft, nächstes Spiel wieder Bank. Ja. Ach, schwierig.
Ja. Aber jetzt kommen ja in der Rückrunde viele wichtige Spiele und ich hoffe einfach drauf, dass ich wünsche es Niklas Füllkrug, dass er dann dabei ist und die wichtigen Tore macht.
Lutze.
Mit einem anderen Trainer vielleicht dann, ja.
Lutze.
Ja, ich glaube einfach, Moment, das war nicht gemeint, dass ich will, dass Stendl rausfliegt, aber ich glaube, dass Daniel Stendl kein Freund von Niklas Füllkrug ist. Ich muss es mal so ausdrücken.
Ja, das wollte ich Lutze gerade fragen. Lutze, ist es vielleicht einfach die Kombination Stendl-Füllkrug, dass es einfach nicht passt zwischen den beiden? Warum auch immer?
Tja. Mach sein. Weiß ich nicht. Also, scheint so zu sein, ne? Oder, wie gesagt, es ist ja so, wir haben natürlich ein großes Angebot im Offensivbereich. Und was Jan ja gerade auch gesagt hat, wenn dann natürlich so Leute absolut gut spielen, wie Harnik, wie Klaus, dann sage ich mal, Noah ist so ein Liebling von Stendl, ist die Position auch weg. Ja, dann wird's dann langsam schon, werden die Plätze immer weniger im Sturm, ne? Ja, vielleicht, man müsste ihm vielleicht mal 2-3 Spiele mal geben, einfach wirklich, was Tobi auch gerade gesagt hat, einfach mal, dass er vielleicht auch mal so ein bisschen reinkommt und nicht immer nur ein paar Minuten und dann, aber irgendwie hat er das Standing sich noch nicht so beim Trainer erarbeitet.
Ja, da trifft
aber er, ob dann, die nun gar nicht können, das weiß ich nicht.
Dann trifft er gegen Augsburg, gegen Aue. Und
gegen Augsburg wäre schön, ja.
Gegen Augsburg wäre schön, ja. Und sitzt dann gegen Düsseldorf wieder bis auf eine Minute auf der Bank. Und dann trifft er gegen Heidenheim im Spiel danach, wo er eingewechselt wird, und sitzt gegen Stuttgart wieder bis auf die letzten 10 Minuten auf der Bank. Also es ist irgendwie, natürlich kann der Junge kein Selbstvertrauen haben und keine Form finden und keinen Lauf haben, wenn er überhaupt nicht zum Einsatz kommt. Ich weiß gar nicht, seine Minuten, 439 Minuten hat er jetzt in der zweiten Liga gespielt. Wenn man das durch 90 teilt, kommst du noch nicht mal auf 5 ganze Spiele. Das ist echt nicht gut. Also
ja, nicht viel. Und dadurch wird er natürlich auch zu einem der Geschosse des Boulevard. Ja, die natürlich bei jeder Gelegenheit von dem, weiß ich nicht, Top-Einkauf und Millionenstürmer und bei Stendl völlig abgemeldet, die das ja auch benutzen, um den Trainer anzuzählen. Also du machst dir da ja auch eine Baustelle auf, die du gar nicht brauchst an sich. Und er ist auch ein dankbarer Abnehmer und ist gerne dann auch Munition und sagt dann auch gerne mal nach dem Spiel, wenn er eingewechselt wurde gegen Heidenheim, war das zum Beispiel so, wo er dann auch getroffen hat und dann sagt er, Mensch, ihr habt doch auch sicherlich alle erwartet, dass ich in der Startelf stehe. Also das heißt, der lässt sich da auch vereinnahmen. Ja, ich glaube, mit den beiden, das wird nichts mehr. Also mit Stendl und Niklas Füllkrug.
Füllkrug hat auf jeden Fall länger Vertrag in Hannover als Daniel Stendl, denn Füllkrug bleibt bis 2020. Zumindest ist das die aktuelle Planung. Jan, ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über hintenrum sprechen. Wie schlimm ist es eigentlich? Also ich mit Tobi und mit Lutze und auch mit Kai und Hans habe ich das schon oft genug besprochen, aber ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Also es gibt ja gerade wenige Spieler, vermutlich in der ganzen zweiten Liga, aber auch natürlich bei 96 allen voran, die mehr unter Beschuss stehen als Pripp und Sorg, unsere beiden Außenverteidiger. Deine Gedanken zu dem Thema?
Ja, es ist natürlich schwierig. Edgar Pripp hat ja bei uns im Mittelfeld angefangen, hat er auch nie so wirklich überragend gespielt. Ich muss sagen, in der zweiten Liga hat er mir ganz gut gefallen, insbesondere beim Derby in Peine Ost, wo er sich schon relativ früh bei einem unsinnigen Zweikampf die gelbe Karte abgeholt hat, wo ich gedacht habe, okay, der Junge hat es jetzt mal geschnallt, wie man ein Derby spielt. Auf der Außenverteidigerposition fand ich ihn bislang unauffällig, das hat sich aber gegen Frankfurt geändert und jetzt gegen im letzten Spiel gegen Bochum. So, Olli Sorg hingegen hatte eher in der Hinrunde seine Schwierigkeiten und ist jetzt nicht mehr so negativ auffällig. Ich meine, Frankfurt hat es ja die ganze Zeit versucht, über seine Seite zu spielen, aber da kam dann auch erstmal nichts bei rum. Für Frankfurt. Das hat dann ja auch ein bisschen gedauert, bis in die zweite Halbzeit. Also nicht alles Gold, was glänzt, aber natürlich noch extrem viel Verbesserungspotenzial nach oben auch.
Jetzt ist der Außenverteidiger in meinen Augen immer die ärmste Sau des Tages. Er muss nach vorne machen, er muss die Bälle nach vorne tragen, er muss schnelle Sprints nach vorne machen, dann geschickt werden, die Flanken gut reinbringen und dann, wie er fehlt, 3 Minuten oder 3 Sekunden später dann schon wieder hinten und steht da nicht. Und dazu kommt noch das, was bei Hannover 96 immer wieder angesprochen wird, dass die beiden Innenverteidiger ja, teilweise da rumlaufen, wo sie vielleicht gar nicht so ganz hingehören oder zumindest einer von den beiden. Und das natürlich auch zu Lasten der beiden Außenverteidiger geht. Fühlst du auch, dass die manchmal ein wenig allein gelassen sind?
Ja, wenn wir jetzt über unsere Nummer 5 sprechen, ganz eindeutig, da muss der Trainer auch, glaube ich, drauf einwirken, wenn er den Defensivverbund erstmal stabilisieren möchte, ohne dass er jetzt taktisch großartig was ändert. Das hat dann einfach was mit der Interpretation der eigenen Rolle zu tun, des Innenverteidigers. Ne, da muss er jetzt die Taktik noch nicht verändern. Ja klar, du hast es eigentlich beschrieben, im modernen Fußball der Außenverteidiger ist die eierlegende Wollmilchsau und ich habe es noch in meiner WhatsApp-Gruppe geschrieben, erster Spieltag in Kaiserslautern, der Zauberer von Albonors. Ne? Ich meine, der spielt ja leider auch nicht jetzt Außenverteidiger und wir waren in den letzten Jahren sowieso nicht so gesegnet.
Es ist ja fast keiner gesegnet mit Außenverteidiger, oder?
Nee, da musst du schon Champions League gucken.
Ja, und da wird's dann halt auch schon teilweise dünne. Finde ich.
Da siehst du mal. Deswegen, ne, Ball flach halten bei der Kritik.
Alles auf einem anderen Niveau, aber das dürft ihr hier bitte nicht vergessen. Also ich meine, dass natürlich in der Champions League, wenn da ein Außenverteidiger Problem hat, ist der aber auf einem ganz anderen Niveau als ein Edgar Pripp. Ja, und ich glaube, wir werden in Dresden einen guten Linksverteidiger sehen jetzt am Sonntag mit dem Philipp Heise. Das hat Dresden echt gut gemacht. Da haben die sich gut verstärkt. Wir waren ja wohl auch mal kurz dran. Leider haben wir nicht bekommen. Aber da werden wir sehen, was ein guter Linksverteidiger ist. Bin ich von überzeugt.
Oh, das kommt direkt auf meine Tippsliste hier. Den muss ich ja immer mitschreiben. Tobi prognostiziert einen guten linken Verteidiger bei Dresden. Das würde wiederum bedeuten, dass, ja, Sarin Rentmann
Noah gestoppt wird.
Gestoppt wird. Ja. Meinst du? Aber gut, lass uns über Dresden nachher sprechen.
Entschuldigung, ich wollte es auch nur kurz, weil ihr sagtet Champions League, das war mir schon wieder viel zu verklärend. Also beide Seiten sind für mich zu schwach besetzt und Jan hat ja recht, Mikko hat ja schon gute Spiele auch in dieser Saison gemacht und der hat ja, den darf man ja auch nicht mit seinen Standards unterschätzen, also auf Prip-Niveau sind die alle mal. Und da das kann ich auch, ist eine von den Dingen, die ich nicht verstehen, oder eins von den Dingen, die ich nicht verstehen kann, ist tatsächlich das Festhalten an Edgar Pripp. Olli Sorg hat sich stabilisiert, hat der Jan auch gesagt. Aber Edgar Pripp, weiß ich nicht, ist kein linker Verteidiger in meinen Augen.
Bevor wir wieder Zuschriften kriegen, stabilisiert auf einem akzeptablen Niveau, auf einem hohen Niveau, auf einem unterdurchschnittlichen.
Hoch nicht, aber akzeptabel. Also, akzeptabel. Ich meine, Oliver Sorg ist nicht der Nationalspieler, den er mal gegeben hätte wollen, sondern das ist aber, er hat jetzt, ja, Jan hat es ja gesagt, Frankfurt hat es probiert, hat es nicht geschafft. Also er hat sich in meinen Augen in der Rückrunde, in den drei Spielen, wirklich gesteigert und ist solide, grundsolide, würde ich im Moment beschreiben.
Lutze, du hast im Stadion.
Und das ist mehr, als wir lange Zeit von ihm gesehen haben.
Lutze, du hast im Stadion natürlich bessere Möglichkeiten, auch sowas wie einen Außenverteidiger zu beobachten, weil das ganze Spielfeld die ganze Zeit sehen kannst. Ist dir was aufgefallen bei Pripp und Sorg?
Ja gut, also bei Sorg ist mir jetzt wirklich aufgefallen, am Montag, dass ich ihn am Montag jetzt nicht so stark fand. Also grundsätzlich, sehe ich auch, dass er sich etwas verbessert hat, aber am Montag jetzt gerade fand ich ihn nicht stark und ich fand ihn auch relativ langsam dann im Vergleich zu Bochum, meinen Stürmern. Also Montag fand ich ihn nicht so gut. Edgar Pripp fand ich wiederum jetzt am Montag eigentlich akzeptabler wie die letzten Spiele. Wobei er da kurz vor Ende macht er auch wieder so ein saudämliches Foul, wo wir dann nochmal einen Freistoß kriegen. Aber insgesamt muss ich sagen, fand ich jetzt Edgar Pripp am Montag eigentlich besser wie Olli Sorg.
Okay, die Meinung teilen tatsächlich einige Leute. Aber nicht alle, ist ja auch nicht schlimm. Soll ja jeder seinen eigenen Eindruck gehabt haben. Jan Philippe, nicht mal im Kader, im Winter.
Ist er wieder verletzt?
Ist das so? Ist der wieder verletzt?
Ja, muss man ja vermuten, leider, ne?
Ja, aber man hört ja gar
nichts. Nee, verletzt ist er nicht. Der ist nicht als verletzt gemeldet. Nee.
Was war denn die letzte Aktion? War das die rote Karte? Oder war er seitdem nochmal im Spiel bei uns?
Ja.
Aber die rote Karte, dann war es das. Ja. Ne?
Da müssten wir
noch
jetzt.
Ein Opfer von Stendel.
Ja.
Siehst du, haben wir wieder eins.
Also. Es hieß ja zwischendurch, der muss gehen oder der könnte sein, dass er geht irgendwo nach Brasilien. Der Transfer ist ja dann doch nicht zustande gekommen. Er hat am Anfang der Saison, hat er ja gar nicht gespielt, da war er verletzt. Adduktorenbeschwerden, Zerrung und was er nicht alles hatte.
Aber ganz kurz, Lutze hat recht.
Das letzte, was er gemacht hat, war das Tor gegen Düsseldorf?
Düsseldorf, ja. Danach war er eine Woche dann nochmal verletzt und seitdem nicht mehr im Kader.
Nicht mal mehr im Kader. Also ne, nicht auf der Bank, sondern nicht mal mehr im Kader. Und das finde ich schon irgendwie schon erschreckend, beziehungsweise dann hätten wir ihn auch irgendwie weggeben können. Oder ist es vielleicht ganz gut, doch noch einen Philippe zu haben, Jan?
Du hast es ja, oder man hat es ja gesehen, in der Hinrunde hat er dann plötzlich gespielt, da hat er seine Chance bekommen und ich glaube, das Gleiche gilt auch für Niklas Füllkrug. Es ist Fußball, es kann immer irgendwas passieren, man kann sich in den ersten Minuten verletzen, siehe damals, ist jetzt keine 15 Jahre her, irgendwie Kalitos mit Kreuzbandriss beim Anstoß im Mittelkreis. Ja. Dann kann Niklas Füllkrug auch auf seine 89 Minuten kommen und bei Philippe genauso, gerade bei die Innenverteidiger stehen viel im Feuer, man fängt sich mal schnell eine gelbe Karte, dann ist Philippe guter Ersatz für die ganzen Jungs, die dann auf dem Feld stehen. Auch.
Okay, schauen wir mal, ob er vielleicht nochmal zurückkommt. Jan, die Sechser-Diskussion, ich habe bei Twitter während des Bochum-Spiels gelesen, dass die schlechtesten Sechser die 96 jemals hatte. Möchtest du dazu Backerlots was?
Bakalotz und Schmiedebach.
Wer hat denn das geschrieben? Wer hat das denn geschrieben?
Ich werde jetzt hier keinen in die Pfanne hauen.
Achso, Entschuldigung. Das finde ich ja unfassbar.
Ja,
das
teile ich auch gar nicht.
Deshalb gebe ich dir jetzt Bakalotz? Ja die Chance, deshalb gebe ich dir jetzt ja die Chance, Jan, die da was zu sagen.
Entschuldigung. Ja, Tobi, wir machen das dann gleich im Doppel, so wie ja. Die beiden. Nein. Also Marvin Bakalotz ist auch so ein Transfer, wie habe ich erst gesagt, oh Gott, von Paderborn oder woher der auch kam, was soll man mit dem? Aber der nimmt die Aufgabe an, der lebt 96, er ist jetzt nicht der technisch beschlagenste Spieler, aber er haut sich rein. Das kann auch mal völlig schief gehen, aber im besten Fall gibt das genau den Impuls, den du für den Ballgewinn brauchst oder den du auch brauchst, um eine gewisse Lethargie, die sich mal in so einem Spiel entwickeln kann, abzuschütteln. Und das reicht für die Sechserposition. Schmiedebach stellt sich auf den Ball und dreht sich. Also
ich zitiere mal kurz, zwei Sechser, die nicht in die Startelf gehören und ein Sechser, der nicht in die Verteidigung, in die Innenverteidigung darf. Ja. Als 96 noch mit Meier und Fossum zusammen im Mittelfeld gespielt hat, war das auch nicht überzeugend, aber man hat immer so 4 Tore gemacht. Ich habe mir das nicht ausgedacht, es ist tatsächlich so.
Aber Sané ist kein Sechser, ne? Sané ist kein Sechser.
Ah, jetzt geht die Diskussion wieder los.
Ja, nein, den meint er ja.
Also ja, natürlich.
Ist natürlich.
Ja, man, ja.
Also, ist auch egal, aber Bakalotz ist für mich das Grundgerüst in der Defensive und der mit vollem Einsatz immer und dem gelingt auch nicht alles, aber seine Vorarbeit beim Sieg gegen Kaiserslautern war doch großartig. Und wenn der das sich öfter mal zutraut und er wird ja irgendwie immer besser. Ich habe in der Hinrunde habe ich ihn noch gedacht, oh Gott, was wollen wir denn mit dem? Auf den Dörfern hat er nicht so doll ausgesehen, war irgendwie handlungslangsam und konnte keine weder nach hinten noch nach vorne Impulse selbst gegen diese Dorfvereine setzen, aber seit dem Bielefeld-Spiel und danach natürlich für mich absolutes Grundgerüst, einer der Eckpfeiler der Mannschaft und für mich zusammen mit Martin Hanik nicht wegzudenken, muss ich ganz klar sagen. Und dazu sagen, das ist kein guter Sechser oder der schlechteste Sechser, den wir jemals hatten, also das ist natürlich eine Frechheit.
Na, das war von mir sinngemäß zusammengefasst, die anderen Sachen eben waren Zitate. Zum Thema noch zu Philippe sei kurz noch angefügt, dass Anton Pripp, Sané und Strandberg alle aktuell auf 4 gelben Karten sitzen. Da könnte das schneller gehen, als der eine oder andere sich das vorstellt, dass Philippe zumindest erstmal im Kader ist und alles weitere kann man dann ja überraschenderweise noch sehen. Jan, du bist der Mann des Optimismus. Jetzt darfst du. Ihr habt vorhin schon mal angefangen mit der Diskussion und es gibt nicht wenig Leute, die sagen, mit diesen Leistungen steigst du langfristig nicht auf. Martin Bader hat, ich glaube, heute oder gestern dagegen gehalten, hat gesagt, wir stehen auf Platz 2. Langfristig setzt sich unsere Qualität durch. Erklär mir, warum diese Sorgen von vielen, vielen Leuten unbegründet sind.
Ich glaube, die Sorgen, man muss erstmal herausfinden, warum die Leute diese Sorge haben. Und ich glaube, die liegt an der hohen Erwartungshaltung, die sich im Sommer irgendwie ergeben hat, wo es unter anderem hieß, wir haben die beste Offensive der Liga und wir gehören mit Stuttgart zu einem der stärksten Teams. Dann gewinnen wir noch locker flockig 4-0 in Kaiserslautern, rutschen dann aber auch bis auf den sechsten Tabellenplatz ab und schaffen es dann am Ende der Hinrunde wieder Tuchfühlung zur Spitze zu haben. Und jetzt denkt man so, okay, die spielen jetzt irgendwie ein halbes Jahr zusammen, Daniel Stende ist auch ein knappes Jahr Trainer, jetzt muss es doch endlich irgendwie mal zünden. Und hinzu kommt, bei Tobi haben wir es ja auch schon gemerkt, man hat noch so die letzte Zweitligasaison im Kopf, wo wir das mit Gigi Kaufmann Steiner und Schimak und auch Daniel Stendel in der Offensive irgendwie gerockt haben. Und das stellt sich einfach noch nicht ein. Aber ich habe es ja auch schon angesprochen, die Statistik zeigt, in der ersten Halbzeit ist bei uns nicht viel los. Man kann sich mit ziemlicher Sicherheit darauf verlassen, dass wir in der zweiten Halbzeit ein Tor schießen. Und was mich persönlich freut, es macht viel, viel mehr Spaß, 96 zuzuschauen, auch wenn das kein guter Fußball ist, weil, und das ist ganz stumpf, wir gewinnen häufiger. Was habe ich mich immer geärgert in der ersten Liga? Diesen Scheiß anzugucken. Jetzt ist es immerhin spannend und wir gewinnen.
Du bist ausgewiesener Fan von Daniel Stendel. Das sage ich jetzt einfach so und glaube, damit liege ich nicht ganz falsch.
Ja, das ist so eine Hassliebe. Ich habe damals auch gedacht, als er noch aktiv bei uns war, was wollen wir mit dem Dödel? Und so ging mir das auch bei Dieter Hecking. Und dann habe ich mich schließlich gefreut, als Daniel Stendel einmal in Bielefeld dieses super, ich drehe mich.
Super Tor, ne? Genau.
Ja,
zweimal, dass er da die Beine sich nicht gebrochen hat.
Ja, genau.
Kann ich heute noch nicht fassen. Ja.
Genau, das war ein super Tor in Bielefeld. Und dann irgendwie in Osnabrück hat er, glaube ich, genau das gleiche Tor nochmal gemacht. Also Daniel Stendel, Topmann.
Und jetzt als Trainer, also jetzt würde ich da doch gerne...
Ja, auch als Trainer, das hat so angefangen, wir spielen Freitagabend in Berlin und holen da irgendwie ein 2-2 und er hat sich da locker flockig hingestellt, er ist jetzt nicht der große Rhetoriker und ich habe mir so gedacht, das ist genau das, was 96 jetzt braucht. Jemand, der irgendwie aus der eigenen Organisation kommt, der noch ein paar junge Spieler mitbringt und der den ganzen Verein einfach mal auf links krempelt, dass man nicht immer in Sack und Tüten da irgendwie rumläuft und ich sehe es jetzt so ein bisschen als meine Aufgabe, dass man bei aller Kritik, die es gibt, die auch berechtigt ist, dass man versucht, die Kirche noch im Dorf zu lassen. Weil da hat Martin Barger recht, wir stehen noch auf Platz 2 und die ganzen wichtigen Spiele kommen noch.
Tobi, Kritik gibt es. Wir stehen auch auf Platz 2. Das hätten wir nicht getan, wenn wir gegen Bochum nicht gewonnen hätten. Oder beziehungsweise verloren hätten sogar. Da hatten wir 2 Niederlagen vorher. Wie gefährlich wäre das geworden, deiner Meinung nach, für Stendel?
Sage ich dir gleich. Ich möchte nur mal kurz bei Jan, alles stimmt ja, was er da sagt. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, es ist gar nicht mal so dieser Anspruch, dass gesagt wurde, wir haben die beste Offensive, sondern es ist ja in der Tat so, du bist als Absteiger, du möchtest unbedingt wieder aufsteigen und da musst du auch so spielen wie ein Aufsteiger. So wie es SC Freiburg in der letzten Saison gemacht hat, so wie es viele Teams davor gemacht haben, auch Köln, die mal zwischenzeitlich unten waren. Also das heißt, es gibt immer diesen einen Absteiger, der die Dominanz ausstrahlt, der dann auch gleich wieder hochgeht. Diese Rolle wird jetzt der VfB Stuttgart übernehmen. Davon bin ich überzeugt. Die haben sich stabilisiert, die liefern einen guten Fußball und die stehen da erstmal oben. So. Und natürlich gewinnen wir häufiger als in der ersten Liga. Das muss aber auch so sein. In der ersten Liga wollten wir nicht Meister werden, jetzt wollen wir es. Deswegen muss das natürlich ganz anders sein. Ja, wir stehen auch auf Platz 2 und man muss ja auch sagen, dass jetzt mal auf die Ligaspiele bezogen, das 1-4 in Fürth war ja auch die erste Niederlage seit Oktober. Also am 23. Oktober haben wir das letzte Mal davor verloren in der Liga in Nürnberg. Also das war ja eine lange Phase, wo wir zumindest nicht verloren haben. Alles wunderbar, das sind natürlich positive Aspekte, deswegen kann man sich natürlich dann eher schwer an grundlegender Kritik oder an grundlegender Kritik machen. Doch sehe ich, wie ich schon sagte, unsere Defensive als zu wackelig an, in der Offensive läuft es auch nicht mehr so gut und genau das ist nämlich das. Die wichtigen Spiele kommen noch. Wir haben noch Union, wir haben noch Heidenheim, Braunschweig, Stuttgart, Sandhausen, St. Pauli hast du auch noch nicht gewonnen. KSC bin ich sehr gespannt mit Mirko Slomka, wie die gegen uns spielen werden. Würzburger Kickers, Nürnberg, das sind ja alles auch Mannschaften, die durchaus gegen uns was reißen wollen. Und ich bin einfach der Meinung, dass diese Leistung, die momentan gezeigt wird, nicht ausreicht. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht steigern kann. Aber dieses, ach komm, es ist doch alles gut, wir sind doch Zweiter, jetzt meckert man nicht so viel, sondern sei zufrieden. Nee, mahnen müssen wir. Wir haben in der letzten Saison, und das ist für mich das Größte, warum ich jetzt auch Kritik übe, in der letzten Saison den Beginn mit Michael Fronzek viel zu lange an ihm festgehalten und da kamen die gleichen Sprüche, ach, wir stehen doch über dem Strich, was wollt er denn, ist doch alles in Ordnung, wir sind halt nun mal kein Top-Team, das wird schon alles werden und genau das gleiche dann weiter mit Thomas Schaaf, das könnte ich vorher keine Ahnung, dass das so eine großes Fiasko wird, aber auch da hätte man vielleicht nach den ersten 3-4 Niederlagen schon mal sagen können, ey, nee, hier müssen wir was machen, das geht so auch nicht weiter und ich möchte halt nur nicht, dass man zu lange zuschaut. Und wenn man jetzt gegen Bochum verloren hätte, um auf deine Frage zurückzukommen, Tobi, und dann in Fürth und gegen Bochum verloren hätte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Dresden ein Schicksalsspiel hätte werden können, weil Martin Kind ja auch nicht müde wird, vor jedem Spiel immer wieder zu sagen, wir müssen aufsteigen, wir müssen besser spielen. Und meine Herren, klar, die Mannschaft muss diesem Druck standhalten. Ich bin aber eigentlich jetzt der Meinung, wir wissen das doch jetzt alle, jetzt können wir uns mal zurücknehmen und müssen nicht von Martin Kind jedes Mal wieder hören. Ich gehe in die Kabine, ich sage der Mannschaft, sie muss aufsteigen. Das weiß doch jeder. Und ich habe ein Interview geführt mit dem Dresdner. Und der sagte zu mir, da habe ich noch gar nicht so drauf geachtet, aber er als Außenstehender, wenn er vergleicht, Spiele in der Hinrunde, jetzt Spiele auch in der Rückrunde, die er gesehen hat, man merkt den Spielern zum Teil den Druck an. Dieses, wenn wir 0-1 hinten liegen, ich habe den Ball, oh Gott, wenn ich jetzt einen Fehlpass spiele und dann gibt's noch ein Gegentor oder wir spielen wieder nur unentschieden, und das scheint die Mannschaft momentan zu leben. Ist mir noch nicht aufgefallen, er hat mich darauf hingewiesen, finde ich einen interessanten Aspekt. Und deswegen Kritik ja, weniger Druck aber. Also irgendwie ist nur, wie gesagt, Stendel scheint kein System dieser Mannschaft beizubringen. Und das ist meine größte Sorge.
Lutze, wird in Hannover eigentlich zu viel kritisiert und zu viel gewarnt und gemahnt aktuell?
Ach, das ist... Ich bin da hin und her gerissen, sage ich ganz ehrlich. Also auf der einen Seite muss ich auch zugeben, wenn ich mir Spiele angucke vom VfB Stuttgart, das ist dann vom Niveau her spielerisch was ganz anderes als das, was ich jetzt bei uns sehe. Das muss ich mal ganz klar so festhalten. Gut, es liegt wahrscheinlich daran, dass wir diese Spielertypen halt nicht haben, beziehungsweise sie spielen bei uns nicht. Also spielerisch, sage ich mal, kann man da jetzt, muss ich einfach Abstriche machen im Vergleich zum VfB Stuttgart. Solange wir die Spiele aber dann noch gewinnen und da irgendwo, wir sind jetzt halt Zweiter und ich sag mal so, die anderen werden da auch nicht alles gewinnen, lassen wir Stuttgart mal außen vor. Wer soll uns da, also ich sehe da keinen, der jetzt da wirklich straight irgendwie an uns vorbeigeht, weil sie dann irgendwie alles gewinnen. Die werden sich gegenseitig auch ihre Punkte noch wegnehmen. Also ich würde auch sagen, man sollte mahnen, aber solange wir noch auf dieser Position jetzt stehen, ja, fällt es mir dann auch schwer, alles in Grund und Boden zu kritisieren, weil im Endeffekt zählt für mich am Ende dann ja schlussendlich auch, dass wir irgendwo aufsteigen.
Jan, wird es am Ende die Inkonstante der Gegner sein, die uns dann trotz allem aufsteigen lässt?
Ah, das ist für mich wieder zu negativ. Natürlich, wir spielen gegen alle und die spielen auch noch gegeneinander, und wenn wir irgendwie würfeln, können wir Gewinner sein. Nein, wir müssen versuchen, weiter danach streben, besser zu sein. Da gebe ich Tobi auch recht. Wir haben keine Spielkultur. Warum sitzt Sebastian Meyer auf der Bank? Hängt das alles zusammen? Hat Stände da keinen Bock drauf? Sagt einfach, komm, hochpressen, und vorne der Martin macht die Dinger dann, und wenn nicht, dann wechsle ich den Niklas noch ein. Kann sein. Er hat ja auch genauso simpel immer selber als Stürmer agiert. Ich hoffe es nicht.
Wir sprechen gleich über das Spiel gegen Dresden, denn das steht an am Sonntag um 13.30 Uhr.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de mit Tobi Krause, mit Jan Rode, mit Lutze und meiner Bitte an euch, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter und bewertet uns bei iTunes. Bitte bewertet uns bei iTunes. Das ist voll wichtig. Wollte ich nur mal kurz loswerden. Wir erinnern uns alle noch an das Hinspiel. Bei schönstem Sonnenschein verliert Hannover 96 zu Hause gegen Dresden 2-0. War ein richtig dreckiges Spiel. Jetzt geht's nach Dresden und Hannover liegt im Moment 7 Punkte vor Dynamo. Im Umkehrschluss bedeutet das, mit einem Sieg wären es 10. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dann kriegen die uns nicht mehr. Und mit einer Niederlage wären es nur noch 4. Das ist schon so ein bisschen ein 6-Punkte-Spiel, oder Jan?
Ja klar, bei Dresden muss ich immer an dieses Transparent aus dem Pokal denken, Wessi-Ultras aufs Maul, und ich hoffe einfach, dass wir uns von der Kulisse dann nicht beeindrucken lassen und dass wir mal die ersten 20, 30 Minuten ohne Gegentor überstehen und dann auf Augenhöhe das ausfechten.
auf Augenhöhe das auswählen. Ich erinnere mich an ein Spiel von Dresden, das muss ich positiv erwähnen. Lutze, 3-2 haben sie gewonnen gegen Eintracht Braunschweig. Die haben dort 2-0 geführt und das war für Braunschweig so ein bisschen so ein Knacks in der Saison, würde ich behaupten. Die führten 2-0 und es lief eigentlich alles. Die sind da angetreten mit, ich weiß gar nicht, hatten sie nur gewonnen oder nie verloren oder so bis zu dem Zeitpunkt. Also auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend gewesen und verlieren dann da noch. Da ist wahrscheinlich wirklich erst Schluss, wenn Schluss ist in Dresden, oder?
Ja, also Dynamo Dresden, man darf ja nicht vergessen, ist ja Aufsteiger, ne? Das vergisst man ja immer wieder. Die spielen überragende Saison als Aufsteiger und die Heimstärke von Dynamo Dresden sollte man wirklich nicht außer Acht lassen. Also, ja, da muss man schon aufpassen. Da muss man, glaube ich, schon eine gute Leistung bringen, wenn man den wünschenswerten Auswärtssieg da erringen will, ne?
Tobi, wie realistisch ist denn so ein Auswärtssieg?
Es wird nicht einfach. Also in Dresden hat nicht nur Braunschweig ja geschlagen, sondern hat auch Stuttgart geschlagen zu Hause. 5-0. Unfassbares Spiel auch. Dafür haben sie auch zu Hause gegen Aue verloren. Also ist eine kleine Wundertüte vielleicht auch. Unser großes Glück vielleicht, der Schütze des unfassbaren 0-2. Florian Ballas ist verletzt, kann nicht spielen. Dann haben sie noch einen sehr starken Spieler, der hier war, in der Jugend gespielt hat, Akaki Gogia, der ist auch verletzt, deren bester Torschütze. Das macht dann einen Auswärtssieg vielleicht wieder etwas realistischer, wobei Stefania kennen wir jetzt ja auch aus dem Hinspiel. Ich wäre tatsächlich sogar mit dem Unentschieden, glaube ich, zufrieden. Also an sich musst du Dresden schlagen, ja, wenn du aufsteigen willst. So, aber Dresden, und Jan hat es auch gerade gesagt, die Kulisse dort, das ist eine ganz besondere, nochmal alles sehr eng, sehr nah dran, sehr, sehr heißblütige Fans, wenn man es mal positiv nennen möchte, aggressiv, wenn man es negativ nennen möchte, gibt es sicherlich auch welche. Das ist eine besondere Atmosphäre. Wir haben ein paar junge Spieler, haben aber auch Erfahrung im Kader. Die Kulisse dürfte uns eigentlich nichts anhaben.
Das dürfte jetzt nicht.
Doch, Moment, Sané und Kutschke, darauf freue ich mich besonders.
Erzähl kurz,
das Duell im Hinspiel ging ja nicht so gut aus für Salif.
Hilf unseren Zuhörern auf die Sprünge.
Ja. Das war der Spieler, der Salif Sané zu einer Tätigkeit hinreißen hat lassen und ihn die rote Karte bescherte.
Deswegen erst 4 und dann 3 Spiele Sperre brachte.
Genau, und der hat sich dann auch vor 2 Wochen mit dem Unioner-Verteidiger ein ganz, ganz heißes Duell geliefert. Das war immer hart, aber fair. Und ich glaube, Salif ist so ein Typ, ja, da geht auch mal der Arm raus und da hat er eine Ellenbogen ins Gesicht. Also dieses Duell, darauf freue ich mich nicht besonders.
Tobi, das ist doch deine Frage dann für die Pressekonferenz, wie Daniel Stende Salif Sané auf die Situation vorbereitet.
Und da gibt es keine Antwort.
Dann fragst du den Bader, ist doch egal.
Oh Gott, schneidest du bitte raus. Ja, hast du recht.
Bader ist doch gar nicht bei den Pressekonferenzen mit dabei.
Aber den kann man trotzdem fragen. Also das,
ja. Tobi hat doch das große Interview gemacht. Also.
Ja. Tobi hat die Connection zu Martin Bader, ja. Also,
ich wollte nochmal ergänzen, ja. Entschuldigung, die Heimstärke von Dynamo, das ist vielleicht auch, der Mythos ist größer als das eigentlich. Die haben zu Hause von 10 Spielen 4 gewonnen, 5 unentschieden, 1 Niederlage. 17 Punkte. Wir haben 8 Spiele gewonnen. 1 Unentschieden, 1 Niederlage.
Wir wollen aufsteigen. Das ist wieder unfair. Das ist unfair.
Nein, aber tatsächlich ist Dresden auswärts besser als zu Hause. So ist die.
Bevor wir es aber kurz vergessen, Faninterview war richtig klasse. Jens Umbreit, Stimme von Radio Dresden, der macht jedes Spiel live im Radio von Dynamo. Bitte dann vor dem Spiel die Hatz kaufen. Das wird ein großes Interview. Verspreche ich.
Das war,
wenn nicht, zahle ich das Geld zurück. Jedes Exemplar, das euch nicht gefallen hat.
Das war dein Auswärtsfan, den du
akquiriert hast. Ja, war echt großartig, ein toller Typ. Hat viel zu erzählen gehabt, auch viel Interessantes. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, es macht dann den Lesern auch Spaß.
Sag nochmal, wann und wo wir das finden.
Ja, in der Hatz. Ich meine, es wird am Freitag erscheinen. Samstag glaube ich nicht. Freitag oder Samstag. Kauft sie beide.
Kauft sie am besten beide, genau.
Und ja, irgendwann twitterst das dann, ne? Ich vergrößere mir das.
Ich twitter es sowieso. Also dann, wenn es kommt, also nicht das Interview, aber dass es kommt an dem Tag, das mache ich tatsächlich, ja.
Sehr schön. Wir müssen tippen. Wie immer müssen wir tippen. Und wir werfen ganz kurz noch den Blick auf die letzte Woche. 96 gegen Bochum. Kai tippte 3-1. Ich tippte 1-0. Hans 3-0. Und was Tobi Krause tippte, das verraten wir an dieser Stelle nicht. Oder Tobi?
Warum nicht?
Du hast 0-1 getippt.
Ja, ich weiß. Pene Miata sollte das so machen. In der 88. hat er nicht.
Du warst ja.
Du bist auch so ein Geschädigter, ne? So ein Fatmir Wata. Immer wenn Bielefeld da war, hat der getroffen. Ja, und Lappa wäre genau so ein Typ gewesen, ja.
Sehr schön. So lange nicht dabei gewesen, deshalb darfst du anfangen. Jan, schieß los. Wie geht's aus? Was wird passieren?
Sehr schön. 1-1.
1-1. Jetzt stöhnt der Erste auf, das war Tobi. Vermutlich, weil Jan ihm jetzt den Tipp weggenommen hat. Deshalb muss Lutze als nächstes und Tobi darf sich noch überlegen, was Lutze ihm jetzt wegschnappt.
Ja, ich bin ja immer der Optimist. Ne?
Richtig,
ich
so. Ja, richtig so.
2-1 für uns.
So wollen wir das hören. Und wer trifft? Trifft Füllkrug oder wieder Harnik?
Harnik trifft. Und tja, wer denn noch?
Schmiedeberg.
Komm, der Klaus trifft auch nochmal. Oh, endlich mal wieder.
Klaus wäre überragende Geschichte. Ja. Tobi, jetzt du.
Okay, dann sage ich, Dynamo Dresden fährt einen Heimsieg ein und gewinnt 3-2.
Das klingt nach Spielen mit roten Karten für Salif Sané.
Der sitzt auf der Bank, weil Daniel Stendel Angst hatte vor der roten Karte. Er kommt aber und macht einen Elfmeter noch rein. Zum 1-1. Nein, Quatsch, weiß ich nicht. Aber es wird ein heißes Spiel, geht hin und her und Dynamo in der Nachspielzeit noch zum 3-2.
Ach, ja. Bitte.
Tobi, sag mir nochmal schnell, wie der linke Verteidiger hieß von...
Philipp Heise.
Ach, Philipp Heise war das. Alles klar, von dem erwartest du dir was.
Ja, defensiv, ja. Offensiv. Also ich halte den für einen guten, ja.
Ja, und jetzt muss ich noch tippen und bin ganz froh, dass ein überragendes 0-1 noch nicht weg ist. Nämlich 0-1. Wir gewinnen, aber diesmal verdient. Nee, das ist auch Käse, ne? Ach, ich weiß auch nicht. Das ist immer der schwerste Teil der ganzen Sendung, diese blöde Tipperei. Vielleicht streiche ich das irgendwann mal.
Nein.
Ja, bei Twitter haben sie mich tatsächlich auch schon gefragt, ich konnte die Sendung nicht hören, kannst du mir die Tipps der Teilnehmer schicken? Ja, ist mir auch schon passiert. Also ich glaube, wir können das gar nicht streichen, da gibt's bestimmt wieder Ärger. Dann tippen wir weiter. Also ich tippe 1-0.
Da achtet echt jemand drauf, da muss ich anders tippen in Zukunft.
Nein.
Gibt's da eigentlich so eine Jahresauswertung?
Ach nee, da habe ich keine Zeit für. Ich hab so viele Pläne und so wenig Zeit, also weißt doch, wie das ist, Jan. Ich bin froh, dass ich hier jede Woche meine 3 Stunden für die Sendung investieren kann und... Wenn wir Pokal haben, auch gerne noch ein zweites Mal. Das war's für diese Woche, für heute. Danke, Jan.
Ja, danke für die Einladung. Danke, Jungs, hat viel Spaß gemacht.
Lutze, vielen Dank.
Ja, danke, danke.
Und Tobi, dir auch. Vielen Dank. Und
ja, ich möchte mich auch bedanken, war großartig.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann sprechen wir über das Spiel gegen Dresden und blicken voraus auf das Spiel zu Hause gegen Bielefeld, wenn mich nicht alles täuscht. Das war's für diese Woche. Tschüss.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.